Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 61. Die Kunst des Schreibenden selbst. Seneca Brief 84. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, hallo Anne, wie geht's? Aber wir hatten leider hier etwas größere technische Probleme und das in Verbindung mit einem engen Terminkalender hat dazu geführt, dass es diesmal eine Solo-Folge wird. Ja, dann lasst uns mal einsteigen. Wir haben ja vor kurzem euch ja darum gebeten, uns mal Feedback zu geben. Und in diesem Feedback steckte unter anderem auch der Wunsch drin, macht doch auch mal was von Seneca. Und ja, das hatten wir eigentlich immer auch schon mal vor. Und Anne hatte vor allen Dingen immer gesagt, Mensch, lass uns mal Seneca machen. Ja, und deswegen haben wir jetzt gedacht, wir nehmen mal eine Folge von Seneca, und zwar den 84. Brief. Ja, da kann man sich fragen, warum wir den gerade rausgepickt haben. Weil, wenn man mal so guckt, dieser Brief ist gar nicht so lang. Also das sind vielleicht so 4 Seiten. Und im Vergleich zu vielen anderen Briefen von Seneca ist das tatsächlich nicht so umfangreich. Es ist ja tatsächlich ein sehr wirkmächtiger Brief gewesen. Und was da jetzt genau drin steht und wie diese Wirkmächtigkeit aussieht, das will ich euch kurz in der Folge so ein bisschen darstellen. Und ja, von daher sucht euch doch auch selber eine Ausgabe, eine schöne von Seneca, die euch gefällt, und lest es dann auch mal nach. Ja, wir werden das jetzt, also ich werde es jetzt nicht so machen, dass ich den Brief vorlese, weil es halt einfach dann doch zu lang ist, aber ich gebe euch jetzt am Anfang mal so einen kleinen Überblick darüber, was ihr in dem Brief findet. Also wie üblich am Anfang ist es so, Seneca grüßt immer seinen Lucilius und fängt immer so mit einem Thema an, und da geht es jetzt um das Thema Gesundheit und sagt halt so, naja, also in letzter Konsequenz, ich arbeite ja viel, ne? Also ich lese viel und schreibe viel, und dadurch habe ich so ein bisschen so meine Körperlichkeit vernachlässigt. Und sagt er, er macht aber so kleine Ausflüge, und dass die seiner Gesundheit sicherlich zuträglich sind. Wobei man dann auch gleich wissen muss, diese Ausflüge sehen dann so aus, dass er von Sänftenträgern sich durch die Gegend tragen lässt, dabei dann wahrscheinlich frische Luft bekommt und das als gesundheitsförderlich angesehen hat und in seiner Sänfte aber durchaus dann auch weitergelesen hat. Ja, und davon ausgehend spricht er dann halt darüber, ne, was eigentlich Lektüre bedeutet für ihn. Und er kommt dann zu so einem ersten wichtigen Punkt, dem er Lucilius mit auf den Weg gibt. Er sagt nämlich dann an dieser Stelle, Lektüre fördert den Verstand und erfrischt ihn, wenn er von eigener geistiger Tätigkeit ermattet ist. Aber dies doch nicht ohne geistige Tätigkeit. Wir sollen weder nur schreiben noch nur lesen. Das eine nimmt den Kräften die Frische und erschöpft, ich spreche von der Schriftstellerei, das andere lähmt sie und löst sie auf. Abwechselnd muss man sich Letzterem und Ersterem widmen und das eine mit dem anderen richtig mischen, damit der Griffel alles, was durch Lektüre gesammelt ist, in ein Ganzes zurückverwandelt. Ja, also es gibt hier einmal so, ne, diesen Hinweis, nur lesen ist nicht gut, weil das zerstreut den Geist, weil man dann keinen Fokus mehr findet, und nur schreiben ist erschöpfend, und auch im Verhältnis zu einem Punkt, den er vorher noch angesprochen hat, nämlich dass man Inspiration auch durch Lesen bekommt, dann fehlt irgendwann wahrscheinlich einfach auch der geistige Treibstoff, sodass nur Schreiben sich dann auch irgendwann totlaufen würde. Jetzt hat er so an dieser Passage, die ich eben vorgelesen habe, zum Schluss einen Aspekt reingebracht, nämlich so dieses, dass die Lektüre ja sammelt, ne? Dass man eben hier auch tatsächlich da was findet, dort was findet und so weiter. Und das bringt er dann auch danach in ein Bild, nämlich von den Bienen, die ja schließlich auch überall auf die Blüten hinfliegen und da dann auch Sachen sammeln und das Ganze dann auch nachher zu einem Ganzen, nämlich zu ihrem Honig verdichten. Da gibt es jetzt erstmal so diesen Punkt, dass es bei Seneca im zweiten Brief eigentlich so eine Kritik daran gibt, wenn man zu breit liest, dass er dann so sagt, ja, also achte darauf, dass du jetzt nicht andauernd hier den Fokus wechselst und die Autoren wechselst, sondern schau lieber, dass du dir einen Autor raussuchst und da wirklich vertieft versuchst, die Ideen zu verstehen, dich mit ihnen vertraut zu machen. Und hier spricht er jetzt davon, ja Mensch, die Bienen, die gehen überall hin, bringen eine Vielzahl von Sachen mit. Da kann man sich so ein bisschen fragen, ja, wie meint das jetzt, so oder so? Und als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir so der Gedanke gekommen, dass man als Imker seine Bienen ja auch nicht so hinstellt, dass die alles mitbringen, sondern man guckt dann, dass man sie vielleicht in der Nähe von einem Rapsfeld hinstellt, dann kriegt man Rapshonig. Oder am Waldrand, dann kriegt man so einen Waldhonig, ne? Oder Akazienhonig und so weiter. Das heißt, da gibt es schon so eine Fokussierung, die durch den Standort kommt. Und das würde ich jetzt hier eigentlich auch so sehen, dass Seneca jetzt nicht dazu auffordert, dass man totale Vielfalt jetzt walten lassen soll, sondern Vielfalt im Rahmen. Und dann diese Vielfalt aber nimmt, um daraus dann etwas zu machen, was aber tatsächlich dann auch mehr ist als die Teile, die man vielleicht eingesammelt hat. Und da gibt es dann hier von ihm dann auch wieder eine kleine Passage dazu, wo er dann schreibt, aber um mich nicht auf etwas anderes als das, worum es eigentlich geht, bringen zu lassen, auch wir müssen diese Bienen nachahmen und alles, was wir aus unterschiedlicher Lektüre zusammengetragen haben, trennen. Gesondert bewahrt man es nämlich besser. Danach müssen wir unter Anwendung von Sorgfalt und Fähigkeit unserer geistigen Begabung jene unterschiedlichen Lesefrüchte zu einer geschmacklichen Einheit zusammengießen. Dann wird, auch wenn offensichtlich ist, woraus es genommen ist, dennoch klar, dass es etwas anderes ist als das, woraus es genommen ist. Ja, da spielt er noch darauf an, dass bei den Bienen auch zum damaligen Zeitpunkt schon die Diskussion war, ziehen die eigentlich aus den Blüten jetzt wirklich Honig oder ziehen die etwas aus den Blüten und verarbeiten es dann, sodass es dann zu Honig wird. Und Seneca hat offensichtlich hier ja die zweite Position bezogen, dass er sagt, ja, wir können natürlich in unterschiedlichen Texten Dinge lesen, wir können die uns auch alle zusammennehmen, wir können das auch alles aufschreiben, ne? Also das habe ich da gelesen, das habe ich dort gelesen und so weiter. Er sagt aber im Kern, dass es darum geht, aus dem heraus eigene Gedanken zu formen. Und zwar Gedanken in einer Form, die natürlich in gewisser Hinsicht noch einen Bezug haben zu dem, was ich gelesen habe, was aber im Sinne von dem Unterschied Blütenstaub zu Honig seine eigene Form und auch seine eigene Aussagekraft gewinnt. Das ist ihm an der Stelle sehr, sehr wichtig und er geht dann auch dann direkt über in ein nächstes Bild, nämlich die Verdauung des Menschen. Und in der Verdauung ist es ja auch so, dass wir sehr unterschiedliche Dinge essen und er sagt halt, aber solange das im Magen getrennt bleibt, also wenn die einzelnen Sachen, die wir gegessen haben, nicht wirklich jetzt, heute modern gesprochen, verdaut und auch zerlegt sind in die eigenen Nährstoffe, dann kann sich daraus auch nichts Neues bilden. Und da spricht er danach dann weiter, wo er sagt, genau dasselbe wollen wir bei dem leisten, wovon sich die geistigen Fähigkeiten nähren. Nämlich nicht zulassen, dass das, was wir jeweils entnommen haben, unverändert bleibt, damit es kein Fremdkörper ist. Verdauen wir es geistig, sonst wird es ins Gedächtnis eingehen, nicht in die geistige Verarbeitung. Stimmen wir ihm aufrichtig zu und machen es uns zu eigen, damit gewissermaßen eines aus vielen wird, so wie eine einzige Zahl aus einzelnen wird, wenn kleine und getrennte Summen in einer einzigen Gesamtrechnung zusammengefasst werden. Das soll unser Geist tun, alle unterstützenden Quellen soll er verbergen. Nur die Leistung selbst soll er vorzeigen. Ja, also hier nochmal ganz klar eben dieser Hinweis darauf, dass es darum geht, aus dem, was wir gelesen haben, etwas Eigenes zu formen. Und diese Figur, die ist etwas, was später noch eine hohe Wirkmächtigkeit haben wird, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich finde aber auch nochmal interessant, dass das im Endeffekt dieser Gedanke, Vielfalt zu einem einzelnen Gesamtwerk zusammenzuführen, die erste Dimension des Schönheitsbegriffs in der Stoa war, unter dem Begriff Poikilia. Da haben wir ja in anderen Episoden auch schon mal etwas zugesagt. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Schönheit und Weisheit miteinander eng verbunden ist. Das heißt, wenn die Weisheit da ist, zeigt sich auch die Schönheit. Wie das ja auch bei Cicero war, wenn er davon spricht, wenn die innere Weisheit gegeben ist, eine innere Schönheit, dann zeigt sich das Dekorum. Ne? Also diese Ausstrahlung von innerer Schönheit. Und wenn man da mal jetzt weiterguckt, dann in dem Schönheitsbegriff, dann gibt's ja dann die zweite Dimension. Das ist, dass die Dinge symmetrisch und in Proportion sind. Ja, und da könnte man jetzt so sagen, wenn ich einen eigenen Gedanken geformt habe aus einer Vielheit zu einem kompakten Gedanken, dann geht es auch darum, dass dieser Gedanke wohl proportioniert ist, dass er auf gute Art und Weise formuliert ist, dass er vielleicht auch dem Thema angemessen ist, ja, und dass er auf gute Art und Weise dasteht, ein gutes Argument vielleicht, eine gute Einsicht da ist. Und dann führt noch das dritte Element des Schönheitsbegriffs, nämlich die funktionale Integration in den Kontext dazu, dass man sagt, ja, dieser Gedanke, der dann ausgesprochen wird, der muss einfach auch passend sein zu dem Lebenszusammenhang, in dem man steht. Und so finde ich, kriegt man hier auch nochmal, auch abgeleitet aus diesen Bildern, aus dem Brief heraus, so eine Verbindung zum stoischen Schönheitsbegriff, der dann eben aufzeigt, die Schönheit im Sprechen und Denken zeigt sich eben in der Beachtung dieser drei Elemente dann auch. Und Seneca betont hier sicherlich nur in erster Linie das erste, Vielfalt führt zu einem einheitlichen Gedanken. Aber ich finde, wenn man dann auch darüber nachdenkt, was er damit tut, ja, weil diese Gedanken sollen ja auch etwas bewirken und sollen ausgesprochen werden, dann kommt man sehr schnell zu dem zweiten und auch zu der dritten Dimension der Schönheit. Ja. Das ist erstmal so weit und dann geht er danach über in ein drittes Bild, nämlich er spricht von einem Chor und dass hier eine Vielstimmigkeit zusammenkommt und diese Vielstimmigkeit sich wieder zu einem Ganzen verbindet. Auch da sieht man wieder das gleiche Bild, was dahinter steht im Kern und dann schreibt er da zum Schluss, so soll es mit unserem Geiste sein. Viele Wissensgebiete sollen in ihm sein, viele Lebensregeln, aus vielen Zeiten Vorbilder, aber zu einer Einheit harmonisch verschmolzen. Ja, also auch hier nochmal dieser Gedanke wieder, dass wir die unterschiedlichen Dinge aus unterschiedlichen Wissensgebieten und auch von unterschiedlichen Zeiten und Vorbildern zusammenführen, um daraus etwas Gemeinsames oder etwas Einheitliches zu machen. Ja, der restliche Brief beschäftigt sich dann noch mit der Frage, ja, wie macht man das denn eigentlich? Und da kommt bei ihm so der Ratschlag, ja, nimm dich raus aus zu viel Alltagsangelegenheiten, zu starker Betonung von Ruhm und Erfolg und ähnlichen Dingen und schaffe Zeit für die Bildung innerer Weisheit. Das ist, glaube ich, jetzt dann auch nicht mehr so weltbewegend dann hinten dran. Was aber jetzt ganz spannend ist, dass dieser Gedanke, dass wir aktiv mit unserem Geist etwas formen aus dem, was wir durch Rezeption aufgenommen haben. Und dass wir hier im Prinzip ja die Frage stellen können, was ist es denn da, was sich bei uns dann formt? Ist das jetzt wirklich nur ein Gedanke? Und hier hat, und das ist jetzt auch so ein Hinweis nochmal auf vertiefende vielleicht Literatur, die dann eher in die Moderne reinreicht, hier hat Michel Foucault das Ganze aufgegriffen. Und hat in letzter Konsequenz dieses Bild von Seneca genommen und gesagt, hier geht es darum, ein eigenes Selbst zu schreiben. Das heißt also durch den Akt des Schreibens, des Zusammenführens von unterschiedlichen Gedanken und Quellen, die wir aufgenommen haben, das in jetzt eine Form reinzubringen, eine neue Aussage, einen neuen Gedanken und das auch in die Welt zu bringen, dass wir damit eigentlich auf implizite Art und Weise unser eigenes Selbst bilden und dieses Selbst dann auch in Aktion bringen. Und er dann auch damit gesagt hat, dass das ein Beispiel ist für Self-Care, also die Frage, wie man sich um sich selber kümmern kann. Und da kommen natürlich gleich diese Übungen, jetzt auch die Seneca hier im Brief dann beschreibt, an den Sinn, dass man sagt, ja, lies und schreib die Dinge auf und mach daraus etwas Eigenes. Und dieses schreib die Dinge auf, das heißt bei Foucault Hypomenata. Das ist so ein Begriff auch aus der Antike und das sind schriftliche Aufzeichnungen gewesen, die in der Antike und auch im frühen Christentum von großer Bedeutung waren, die nicht in erster Linie Tagebucheinträge waren, in denen ja im Kern ganz häufig, sag mal, etwas aufgeschrieben wird, was man für sich selber aussprechen möchte, aber nicht nach außen aussprechen will. Es sind auch nicht autobiografische Aufzeichnungen im Sinne von einer Selbsterzählung, die sich dann hier vielleicht manifestiert, sondern der Gedanke war hier, Zitate, Dinge, die man gehört hat von anderen, Sachen, die man selber ausgesprochen hat, zu sammeln und sie aufzuschreiben, sodass man sie immer bei sich hat, sozusagen zur Hand hat. Und dass aufbauend auf diesen Elementen dann eine Synthese gelingen kann, die in letzter Konsequenz dann eben die Selbstarbeit bedeutet. Ja, und dieser Gedanke, der ist in Foucault wirklich sehr wirkmächtig geworden. Und da gibt es einen bekannten Artikel von ihm, der heißt Self-Writing. Und da können wir auch gerne dann nochmal die Quelle dann in den Shownotes mit angeben. Und da beschreibt er genau nochmal so ein bisschen die Genese dieser Schriftform und dann auch die Frage, was man damit tut und was man in gewisser Hinsicht philosophisch gesehen damit eigentlich macht. Und dieser Gedanke des Selbstschreibens, der ist in der Moderne dann auch weitergeführt worden hin zu einer, ich sag mal so, erzählenden Identitätsstiftung, dass man durch Selbsterzählungen aufbauend auf diesen Elementen, auf diesen Gedanken, die man da selber formt, dann auch das eigene Selbst und Ich in die Welt trägt. Ja, also von daher, es ist auf jeden Fall ein spannender Artikel von oder spannender Brief von Seneca, der insbesondere dadurch auch spannend wird, wenn man sieht, was draus wird. Er kommt erst so ein bisschen unscheinbar daher, aber ich glaube, wenn man das alles so nochmal in Beziehung setzt und sich eben das tatsächlich auch im stoischen Grundgedanken jetzt nochmal vor Augen führt, dass es hier um die Selbstbildung und die Anleitung des eigenen Ichs durch das Selbst geht, ne, dieser Gedanke des sich selbst begleitend, dann ist es natürlich von großer Bedeutung, wie das eigene Selbst sich formt und was ich in das eigene Selbst aufnehme als Guidelines und was ich nicht aufnehme. Und abschließend vielleicht noch ein kleiner Gedanke. Ich fand das ganz spannend, wenn man sich den Umgang mit LLMs heutzutage anschaut, dann ist es da auch so, dass der Prompt ja, also das heißt die Texteingabe von ganz entscheidender Bedeutung ist im Hinblick darauf, was für eine Qualität die Ausgabe hat. Und da habe ich auch mal die Beobachtung gemacht, wenn man geringkomplexe Prompts eingibt, dann kriegt man eben auch nicht so komplexe Antworten. Wohingegen, wenn man da schon etwas detaillierter in das Prompting reingeht und mehr Struktur reingibt, dann kriegt man auch eine höhere Komplexität in der Antwort. Und in letzter Konsequenz, also wenn wir auch nur anderen irgendwo ähnlich gebaut sind wie solche LLMs im Sinne unseres sprachlichen Vermögens, dann würde das natürlich auch sehr dafür sprechen, darauf zu achten, was für Texte ich in mein Selbst reinfüttere, ja, mit welcher Komplexität ich mit mir selbst arbeite. Und ja, probiert's mal aus, nehmt euch mal ChatGPT oder Gemini oder was auch immer und gebt mal einfach um unterschiedliche Prompts ein und schaut mal, was da kommt. Das, finde ich, gibt einem wirklich zu denken im Hinblick darauf, was man sich selber an geistigen Nährstoffen zuführt. Ja, das wäre der Brief für heute und deshalb sage ich an dieser Stelle bis bald. Insofern das Schicksal es zulassen wird. Macht's gut. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.